In der letzten Woche haben sich die deutschen Bischöfe zu ihrer Frühjahrsvollversammlung in Ingolstadt getroffen. Traditionell wird auf der Abschlusspressekonferenz den anwesenden Journalisten verkündet, was dort beschlossen und beraten wurde. Wir haben die Abschlusspressekonferenz für Sie aufgezeichnet und in der Talk- und Musiksendung können Sie diese heute hören.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zum Abschluss der Vollversammlung der Frühjahrsbischofskonferenz hier im schönen Ingolstadt, wo wir uns sehr wohl gefühlt haben. Ich darf mich zu Beginn, das mache ich sonst mal am Ende, bedanken bei den Kolleginnen und Kollegen von Domradio, die heute den Livestream machen. Danke aber auch den Kolleginnen und Kollegen von katholisch.de, die in den letzten Tagen auch sich um die Wette gestreamt haben, Radio Horeb und EWTN auch. Und ich danke ganz herzlich meinen Kolleginnen und Kollegen der Pressestelle hier in Eichstätt, mit denen es eine wunderbare Zusammenarbeit war, natürlich auch meinem Team in Bonn und hier. Herr Kanner-Marx wird Sie über die wichtigsten Ergebnisse informieren. Der Pressebericht liegt Ihnen vor, wird einige Punkte auswählen. Danach ist die Chance für Ihre Fragen und seine Antworten. Pater Dr. Langendörfer kennen Sie auch noch von der ersten Pressekonferenz, unser Sekretär der Bischofskonferenz. Beiden ein herzliches Willkommen. Herr Kardinal, Sie haben das Wort.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, danke für die Begleitung unserer Bischofskonferenz, auch für die Begleitung bei den vorhergehenden Pressekonferenzen, bei den Pressegesprächen zum Thema Jugend und zum Thema unseres Studientages. Das ist doch immer wieder eine gute Begegnung. Ich höre es dann, weil ich selber ja nicht dabei bin, wie aufmerksam auch diskutiert worden ist und gefragt worden ist. Vielen Dank für diese Begleitung und auch eben jetzt am letzten Tag. Wie immer liegt Ihnen ein Pressebericht vor und ich habe ja die Tradition, es gilt das geschriebene und das gesprochene Wort. Ich wähle einige Punkte aus, lese den Text jetzt nicht vor, sondern der steht Ihnen zur Verfügung. Und ich will einfach einige Punkte herausgreifen und mit eigenen Worten formulieren. Und danach stehen Ihnen natürlich, stehe ich Ihnen zur Verfügung zur Nachfrage. Gestern Abend waren wir zusammen auf Einladung des Bistums im Neuen Schloss. Und da hat ein Sänger aus Syrien uns ein bewegendes Lied vorgetragen über die Heimatstadt, aus seiner Heimatstadt Aleppo. Das hat uns alle sehr gerührt, gerade angesichts der Bilder, die wir aus Syrien bekommen, aus Damaskus. Und natürlich haben wir der Bischofskonferenz auch noch einmal darüber kurz gesprochen. Für uns ist klar, es muss eine politische Lösung her. Wir wissen nicht, wie es gehen soll. Das ist nicht unsere Kompetenz. Aber es ist unerträglich, dass nun über 5 Jahre die Zivilisten hier in einer furchtbaren Weise leiden, besondererweise natürlich auch die, die kämpfen, aber die Zivilisten, die Frauen und Kinder, dass humanitäre Zugänge bis jetzt nicht überall möglich waren. Also wir müssen doch sehr dringend appellieren, auch gerade an die Großmächte, an die, die Verantwortung haben, an die internationale Gemeinschaft, dass dieser Krieg beendet wird, dass Wege gefunden werden, wenigstens die Waffen schweigen zu lassen und den Menschen zu helfen, dass sie überleben können, dass sie gesundheitlich versorgt werden können, sie Medikamente bekommen. Es ist entsetzlich. Das vielleicht als erstes Wort, als ersten Punkt, weil wir ihn gestern wirklich in dieser auch menschlich anregenden und bewegenden Begegnung mit dem Sänger aus Syrien, aus Aleppo, erlebt haben. Wir haben uns beim Studientag über die Situation in Europa unterhalten. Das ist für uns ein wichtiges Thema. Und wir haben eben gespürt, in den letzten 25, 30 Jahren seit der Wende, sogenannten Wende, hat sich in Ostmitteleuropa einiges verändert, aber auch bei uns. Es ist nicht so, dass wir, das war auch eine Erkenntnis während dieses Studientages, so einfach einteilen können in Ost und West. Das ist vorüber. Wir haben eine Diskussion, die innerhalb der Kirche bei uns ist und auch dort ist. Wie verhalten wir uns Europa gegenüber? Auch bei uns gibt es Populismus. Im Osten gibt es Populismus. Wir haben ein Land, das auch Ost-West hat. Also so einfach ist das nicht. Und deswegen bin ich sehr dankbar dafür, dass die Referenten, Sie können das ja lesen, wer uns geholfen hat. Wir wollten bewusst eben Fachleute aus dem akademischen Bereich, nicht jetzt wieder nur den kirchlichen Bereich nehmen, sondern Fachleute, die uns aus dem akademischen Bereich, aus den Ländern ein wenig versuchen zu erläutern. Welche Stimmung gibt es im Augenblick? Was hat sich in den letzten Jahrzehnten getan? Wie kann man das deuten? Denn eins ist wichtig für uns, wir wollen eigentlich den Kontakt innerhalb Europas und besonders, jetzt sage ich es doch noch einmal, zwischen West- und Osteuropa wieder verstärken. Wir haben ja durch das Hilfswerk Renovabis eine gute Grundstruktur, aber auch Maximilian-Kolbe-Werk und andere Institutionen Aber wir haben den Eindruck, wir brauchen noch mehr Begegnung auf der Ebene der Bischöfe, auf der Ebene der Gläubigen, auf der wissenschaftlichen Ebene. Das war ein Ergebnis dieses Studientages, den viele von uns sehr, sehr positiv aufgenommen haben. Das ist mein Eindruck. Ein Ergebnis ist, wir müssen wieder stärker, noch stärker als wir es tun, in die Begegnung, ins Gespräch hinein. Ich will ja auch im Sommer nach Polen noch einmal fahren. Und viele Bischöfe tun das ja auf ihre Art auch. Wir haben die polnisch-deutsche Kontaktgruppe. Wir müssen überlegen, das wird die Kommission 10 tun, welche Instrumente kann man vielleicht neu entwickeln, welche kann man verstärken. Wie gesagt, eine Grundstruktur ist Renovabis. Es ist uns deutlich geworden, auch um der Zukunft Europas willen, ist die Kirche, und das haben uns auch die Experten gesagt, ein wesentlicher Schlüssel für das Miteinander in Europa. Die katholische Kirche, die über die Nationen hinausdenkt und zusammenführen kann, das sagen mir ja auch in Brüssel viele, da sind die Erwartungen eher hoch an uns, dass der Dialog stattfinden kann. Also es war ein wichtiger Studientag. Ein wichtiger Punkt auch, und das ist ja auch bei der letzten Frühjahrsvollversammlung ein Thema gewesen, ist die Sorge um die konfessionsverschiedenen Ehen, die gemeinsame Teilnahme an der Eucharistie. Wir haben im letzten Jahr ausführlicher darüber gesprochen und auch intensiv. Und dann die Kommission für die Ökumene und die Glaubenskommission noch einmal gebeten, im Licht der Diskussion des letzten Jahres, wo intensiv auch noch mal die Vorbehalte, die Kritik, die positiven Dinge, das, was pastoral notwendig ist, auf den Tisch gelegt worden, das noch einmal anzuschauen und einzuarbeiten. Und das ist jetzt geschehen. Und es hat noch einmal zu einer intensiven Debatte geführt. Aber eine große Mehrheit der Bischöfe hat sich den Text zu eigen machen können. Ist noch eine Modifrist. Wir werden noch einige Wochen natürlich da die letzten Überarbeitungen machen. Als pastorale Handreichung, besonders für die Hand des Seelsorgers. Wir wollen ja hier keine Dogmatik verändern. Hier wird nicht ein dogmatischer Text aufgestellt, sondern eine pastorale Handreichung für den Seelsorger, um das besser klären zu können, was der Kanon 844 vorsieht, in welchen Ausnahmefällen auch Menschen zur Eucharistie hinzutreten können beziehungsweise sich entscheiden können, an der Eucharistie der katholischen Kirche teilzunehmen. Dass wir einen besonderen Blick dann, das war ja in der Ökumene auch immer wieder eine Diskussion, auf die konfessionsverschiedenen Ehen lenken, die ja einen großen Teil unserer sakramentalen Ehen in Deutschland ausmachen und in der katholischen Kirche auch ausmachen, ist ja selbstverständlich in einem Land wie Deutschland, ist das verständlich. Hier ist nun ein Weg gefunden für Einzelfälle. Es geht nicht um generelle Lösungen, das war nie der Punkt. Das können wir gar nicht, wollen wir auch nicht, weil es hier darum geht, in einzelnen Fällen, in denen eine geistliche Notwendigkeit, ein geistliches Bedürfnis da ist, Necessitas, auch einen Weg zu finden, dass jemand eine Entscheidung fällen kann, an der Eucharistie teilzunehmen, gemeinsam teilzunehmen als Eheleute. Das ist hier in diesem Papier, das Ihnen jetzt natürlich noch nicht vorliegt, aber das sehr, sehr differenziert und sehr gut versucht, diese Orientierung da zu bringen. Das wird Ihnen dann, denke ich, in einigen Wochen, wenn wir das festgestellt haben, wird das veröffentlicht. Ich bin, das werden Sie verstehen, auch sehr froh darüber. Ich weiß ja, dass viele auch darauf warten und auch vieles einfach praktiziert wird ohne Überlegung. Das halte ich für keine gute Lösung. Dass wir hier den Einzelfall anschauen und natürlich auf den Glauben des Einzelnen schauen. Dass es selbstverständlich ist, dass der Priester darauf achten muss, dass hier auch der Glaube der katholischen Kirche geteilt wird. Dass man ein Gespräch führt, dass man miteinander einen Weg geht. All das halte ich doch für einen guten, positiven Fortschritt und nicht einfach zu sagen, das ist eigentlich gleichgültig. Das wollen wir nicht. Wir wollen hier einen profilierten Weg gehen. Und da hat es eine sehr, sehr große Mehrheit gegeben, das also so zu sehen. Aber es gab auch andere, auch ernstzunehmende Bedenken und eine intensive Debatte eben darüber. Wir haben uns sehr viel Zeit dafür genommen. Ja, in diesem Zusammenhang war auch wichtig, dass wir uns nach dem Jahr 2017 noch einmal mit den Hildesheimer Selbstverpflichtungen beschäftigen. Das ist klar. Wir haben das im Kontaktgesprächskreis getan. Und im Kontaktgesprächskreis, also dem evangelisch-katholischen Gremium, das sich zweimal im Jahr trifft, haben wir uns vereinbart, dass die Gruppe, die das sogenannte Healing of Memories Dokument unter den Gottesdienst gestaltet hat, für Hildesheim auch an diesen Themen weiterarbeitet. Da gibt es einige Vorschläge, aber das muss man konkretisieren. Ich erinnere daran, dass wir, Heinrich Bedford Strohmann und ich, ja dem Papst auch einen Bericht geschickt haben über das Jahr 2017. Er hat jetzt geantwortet. Überraschenderweise wurde das sofort veröffentlicht, aber ist ja wunderbar. Nur er hat uns das selber überrascht, weil ich das nicht wusste. Aber stand da schon im Osservatore Romano. Aber es war ja eine Ermutigung, diesen Weg weiterzugehen, nicht unter das Niveau abzufallen, sondern voranzuschreiten. Und ich denke, dass wir in diesem Geist der Antwort des Papstes auch an den Selbstverpflichtungen weiterarbeiten wollen. Es kann nicht sein, dass wir einfach einen Gottesdienst feiern, das Jahr 2017 dann abhaken und dann alles so bleibt wie vorher. Es kann nicht alles so sein, wie es 2017 war. So viel geht auch nicht, aber es ist ein Impuls und da soll man weiter dranbleiben. Ja, ich will dann vielleicht ein paar Worte sagen zur Regierungsbildung und Koalitionsvertrag. Gut, die Koalition ist noch nicht da. Der Koalitionsvertrag ist noch nicht unterschrieben. Insofern ist das vielleicht ein bisschen zu früh schon hier vom Koalitionsvertrag. Vom Vorschlag für den Koalitionsvertrag müssen wir ausgehen. Wir haben uns jetzt noch nicht geäußert. Deswegen eigentlich, weil ich auch gedacht habe, nun lass den Vertrag erstmal in Kraft treten. Nicht? Man weiß ja noch gar nicht, ob er Wirklichkeit wird. Und deswegen haben wir uns jetzt ein bisschen zurückgehalten. Es gibt da eine ganze Reihe an sozialpolitisch interessanten Elementen, auch die Entwicklungspolitik. Also da sind gute Teile darin und anderes muss man eben abwarten. Der große Wurf, den man immer erwartet, vielleicht ist das auch ein bisschen zu viel erwartet, ist jetzt da nicht zu finden, aber es sind Kompromisse, eigentlich auch Europa. All das sind Themen, die uns interessieren und an denen man dann konkret weiterarbeiten muss. Ich halte es für eine etwas merkwürdige Entwicklung, dass man also in einem Vertrag meint, 4 Jahre vorwegnehmen zu können, also einen Vertrag zu machen und jetzt arbeiten wir nur noch den Koalitionsvertrag ab. Das finde ich doch eine etwas weltfremde Vorstellung von Politik. Jede Woche kann etwas Neues passieren und neue Herausforderungen da sind, da muss man wieder da rangehen. Was uns natürlich nicht erfreut, ist die Frage der Familienzusammenführung. Das ist klar, dazu haben wir aber klar Stellung genommen und darauf werde ich noch eingehen dann auch im Blick auf die Situation der Flüchtlinge. Ja, und das haben wir auch noch einmal getan. Wir haben uns über die Situation unterhalten. Der Sonderbeauftragte hat berichtet noch einmal bezüglich der Situation. Und da kann man feststellen, dass natürlich manches weniger dramatisch geworden ist im Sinne von Zahlen. Das spiegelt sich auch bei den Ehrenamtlichen wider. Das ist nicht so, dass die Ehrenamtlichen jetzt nicht mehr bereit wären, sondern manche Dinge haben sich eben vielleicht auch erübrigt. Aber die Zahl der Hauptamtlichen ist gestiegen, das ist auch verständlich. Denn jetzt geht es eher um Integration, um langfristige Arbeit, die auch natürlich professionell geleistet werden muss. Das finanzielle Engagement ist gestiegen. Das können Sie alles nachlesen dort. Also es ist nicht ein Nachlassen der Arbeit der Kirche in diesem Feld. Der Erzbischof Heese war in Manching am Montag, hat also das Transitzentrum besucht. Und wir haben in unserem Dokument, auch für Sie fragen wir Verantwortung, also für die Sorge der Kirche, um die abgeschoben werden. Das ist auch unsere Verantwortung, ist deutlich gemacht, dass wir diese Sammelzentren sehr, sehr kritisch anschauen. Und das hat er nochmal bestätigt, auch durch seinen Besuch, was die rechtliche Versorgung angeht und andere Dinge. Auch das Aggressionspotenzial in einer solchen großen Einrichtung, das ist etwas, was wir doch mit Sorge anschauen, als keine Lösung da ist. Wir haben zum ersten Mal auch konkretere Zahlen über die Konversion. Auch das interessiert ja viele. Gibt es eine Anzahl von Menschen, die vom islamischen Glauben zum katholischen Glauben konvertieren? Ja, die gibt es. Es sind jetzt 267, habe ich, glaube ich, gesehen. Ob das alle sind, aber es ist erstmal eine Zahl, die über dem liegt, was wir, glaube ich, früher einfach mal geschätzt haben. Und da haben wir auch darüber diskutiert, ob man hier noch mehr helfen muss, auch in den anderen Sprachen, in Farsi, in Arabisch, entsprechende Vorbereitungsdokumente zu haben, bis hin zu Bibeln und anderen Informationen. Ja, und dann zum Schluss das, was ich auch schon angekündigt habe, was viele ja auch interessiert hat. Wie sieht es aus mit dem Thema Kirche und Geld? durch die aktuellen Ereignisse in Eichstätt, dann die Situation in Hamburg, vorher in Freiburg, ist das wieder ein Thema geworden. Es ist immer ein Thema geblieben. Und wir haben seit dem Jahr 2013 auch unter anderem im Zusammenhang der Diskussion um Limburg damals einen erheblichen Schub gemacht in die Richtung mehr Transparenz. Transparenzoffensive ist das damals. Es ist nicht so, als seien die Diözesen da alle da erst angefangen. Es ist aber ein langsamer Prozess der letzten Jahre, wie in der öffentlichen Verwaltung auch, sich auf andere Kriterien einzulassen. Aber da hat es mal richtig einen Schub gegeben, dass einige und wir alle aufgewacht sind und gesagt haben, so, jetzt müssen wir hier auch vergleichbar, transparent unsere Haushalte, unsere Finanzen, unser Vermögen Schritt für Schritt veröffentlichen. Das ist komplex, ich habe es Ihnen schon einmal gesagt, ein Bistum ist eben kein Unternehmen und eine vielschichtige Wirklichkeit. Die Pfarrstiftung, die Pfarreien sind Eigentümer mit zweckgebundenem Eigentum, die Diözesen, die Ordensgemeinschaften, Stiftungen. Es ist nicht einfach ein Unternehmen, wo ein Vorstandschef da ist und ein Aufsichtsrat alles bestimmen kann, sondern das ist eine komplexe Wirklichkeit. Aber das hilft nichts, trotzdem kann man es anpacken, transparenter zu werden. Das ist seit 2013, 2014 dann erfolgt. Aber wir sind nicht wirklich so weit gekommen, dass ich sagen könnte, das reicht. Das reicht eben nicht. Und das ist uns jetzt noch einmal deutlich geworden durch die aktuellen Diskussionen, sodass ich ganz klar in der Bischofskonferenz gesagt habe, wir können nicht warten mehr. Wir können das nicht aufschieben, jetzt wirklich Schritt für Schritt unter dem Thema Transparenz, das heißt auch vergleichbare Kriterien in den Bistümern, Kontrolle, Aufsichtsgremien also, die auch ähnlich sind dann oder gleich sind in allen Bistümern, dass man nicht da so und dann wieder anders. Und eben Solidarität, der Gedanke, wie arbeiten wir zusammen in den Bistümern Deutschlands, das können wir nicht mehr aufschieben. Oder jetzt in die Länge ziehen und sagen, naja, machen wir erst das und das. Und deswegen haben wir auch einstimmig den Beschluss gefasst, dass wir jetzt konkret bei der nächsten Sitzung des Ständigen Rates auch da uns mit beschäftigen und deutlich ein Projekt aufsetzen mit Zielgerade, mit Zeitvorstellungen. Aber das kann man natürlich nicht an diesen Tagen einfach so aus dem Hut zaubern. Da muss man auch jetzt in den nächsten Wochen konkret vorbereiten. Pater Langendörfer wird das tun mit dem Verbandsausschuss und den anderen Gremien, die dafür zuständig sind. Aber ich glaube, allen Bischöfen, das habe ich auch in den Rückmeldungen gehört von den Bischöfen, ist klar geworden, dass wir hier auch um der Glaubwürdigkeit der Kirche willen und um des Rechtes der Gläubigen willen über das, was Kirche und Geld, was das bedeutet und wie transparent das ist, haben wir hier zu handeln. Noch stärker, als wir es getan haben. Ich möchte nicht den Eindruck vermitteln, es sei gar nichts erfolgt, aber ich sage auch, es ist zu wenig. Es ist klar, zu wenig, wir müssen weitergehen. Und es ist eben unterschiedlich. Manche Bistümer sind vielleicht schon am Ziel. Ich will jetzt keine Bewertung aussprechen, das steht mir als Vorsitzender nicht zu. Ich kann auch keine Anordnung geben. Manche müssen sich erst auf den Weg machen. Das ist halt so und das werden wir jetzt einmal zusammenführen und mit einem neuen Schub versehen. Das ist dringlich und das erwartet die deutsche Öffentlichkeit, aber es ist auch ein Recht der Gläubigen, da beteiligt zu werden. Das gilt auch für die Teilhabe an diesen Arbeiten. Wir sind ja auch gleichzeitig auf dem Weg, die Strukturen des VDD, der Träger ist, der Kirche in Deutschland, auch Veränderungen vorzunehmen. Das kann parallel laufen, sodass das ineinander geht. Aber ich möchte, dass da Tempo reinkommt. Das ist ganz klar. Also, und das ist unsere gemeinsame Überzeugung. Ja, das ist vielleicht.
Vielen Dank, Herr Kardinal. Die Fragerunde beginnt. Ich habe schon die ersten Finger gesehen. Da wir im Livestream vom Domradio sind, bitte in ein Mikrofon sprechen, das Frau Behle anreicht. Herr Ringeifel, bitte.
Ringeifel, KNA. Eine Frage zu diesen neuen Orientierungshilfen bei den ökumenischen oder konfessionsverbindenden Ehen. Müssen die dann auch nochmal von Rom rekognisiert oder irgendwie anerkannt werden oder kann das die Deutsche Bischofskonferenz in eigener Rechtsvollkommenheit setzen?
Wir setzen ja kein neues Recht. Es wird kein neues Recht gesetzt. Es ist eine pastorale Orientierungshilfe um den Kanon 844 und das ist vorgesehen. Das können einzelne Bischöfe, es können Bischofskonferenzen dazu Erläuterungen geben, was das bedeutet in der jeweiligen Situation. Insofern sehen wir da keine Notwendigkeit. Es wird kein neues Recht gesetzt, kein neuer Kanon gesetzt, keine neue Lehre verkündet. Und das ist Kompetenz der Bischofskonferenz. Natürlich ist es eine Selbstverständlichkeit, wie wir es auch bei dem Text über Amoris Laetitia getan haben, dass ich das dem Heiligen Vater schicke. Das ist ja ganz selbstverständlich. Wir sind ja eine Kirche. Wir wollen ja hier nicht sozusagen in unserem eigenen Bereich uns abschließen, sondern wir werden darüber informieren. Und vielleicht ist es hilfreich für andere auch. Es gibt ja ähnliche Dokumente, auch in anderen Ländern. Das ist ja alles in der Vorbereitung nochmal überprüft worden. Wo gibt es ähnliche Dinge? Und natürlich hat man auch klar gesehen, es ist eine pastorale Handreichung, nicht ein Dogmat. Für eine dogmatische Lehre müssten wir als Bischofskonferenz eine Einstimmigkeit haben. Das würde gar nicht, das ist ja selbstverständlich.
Herr Kleinjung?
Ich habe auch zu diesem Passus eine Frage. Da steht ja in der Mitteilung, die Sie uns gegeben haben, dass diese evangelischen Ehepartner zur Eucharistie dazukommen können, wenn ein schwerwiegendes geistliches Bedürfnis besteht, wenn eine Notlage besteht, eine Einzelfallentscheidung, die eine sorgfältige geistliche Unterscheidung impliziert, dass der entsprechende Ehepartner auch den Glauben der katholischen Kirche zu bejahen hat. Also das klingt jetzt für mich nicht nach dem freundlichen ökumenischen Signal oder dem Voranschreiten sogar, was ja Papst Franziskus in dem Brief an Sie beide formuliert hat, sondern eher nach Rückkehrökumene. Und dann die Frage, und das, selbst das ist nicht einstimmig durchgegangen, dieser Text.
Ja, einstimmig nicht, auch mit großer Mehrheit. Aber das würde ich so nicht sehen. Denn das ist ja auch ein, wir haben hier eine, auch der Kanon ist eindeutig, er redet von einer geistlichen Notlage. Necessitas ist eine Frage, wie man das übersetzt. Notlage, Notwendigkeit, Bedürfnis. Also das, und Johannes Paul II. Hat ja da hinzugefügt im ökumenischen Direktorium, beziehungsweise in Ecclesia, die Eucharistia. Wir sind ja katholisch, wir halten uns an die Lehrverkündigung, spiritualis. Also er hat es erweitert. Das war, also wir haben ja insgesamt einen Weg der Erweiterung. Früher hieß es Todesgefahr oder Krankheit und ähnliche Dinge. Jetzt hieß es geistliche Notwendigkeit. Was bedeutet das? Und das ist eine Diskussion seit 20 Jahren, die immer wieder geführt, was bedeutet das? Für uns war ja immer klar, eigentlich ist die Eucharistiefeier für uns ja auch Ausdruck der sichtbaren Gemeinschaft. Das sehen andere Konfessionen ein bisschen anders, aber das will ich nicht beurteilen, das ist jeweils von denen dann zu sagen. Aber wir wissen auch, diese sichtbare Einheit hat auch Grade. Jeder Getaufte ist Mitglied im Leib Christi. Das ist Lehre der Kirche, jeder Getaufte. Aber es ist nicht identisch dann mit der sichtbaren Einheit, mit dem sichtbaren Ausdruck der Kirche. Da ist eine Einheit, nicht eine, keine vollständige Einheit, so sagt das Konzil. Aber immerhin eine Einheit. Sie merken, das sind natürlich für Außenstehende, die sagen, ja, ihr Theologen, was ihr euch so alles ausdenkt. Aber es ist nun mal nicht so, als hätten wir ja unter Niveau diskutiert. Wir sind Theologen und haben uns hier auch mal den Kopf anzustrengen. Wie ist das mit dem gesamten Lehrgebäude zu vereinbaren? Und da ist es eben so, dass Menschen auch, das sagt der Kanon, hinzutreten können, das war früher überhaupt nicht denkbar, die nicht auch dem sichtbaren Leib der Kirche angehören, aber Mitglied im Leib Christi sind und den Glauben der Kirche teilen. Denken wir an die Orthodoxen. Und so weiter. Und es wird eben nicht gesagt, erst dann, wenn du ganz konvertierst, kannst du zutreten. Das sagen wir eben nicht. Das mag wenig sein für einige ist es schon zu viel. Das ist immer so im Weg der Kirche. Da sucht man eben den, auch einen Kompromiss. Es ist kein Kompromiss im Sinne, es ist ein Weg nach vorne, würde ich sagen, ein Weg nach vorne, wo möglich ist, diese Elemente zusammenzuführen. Mitglied im Leib Christi, Teilhabe am Glauben der Kirche und noch sakramentale Teilhabe am Sakrament der Ehe. Und der Priester begleitet und sieht, hier ist ein gemeinsamer Grund. Das Nicht-Teilhaben, also der Ehemann kann zur Kommunion gehen, die Ehefrau nicht. Und die Kinder vielleicht ja, die Mutter aber nicht. Das kann zu einer Gefährdung des Glaubens führen. Ich halte das eben im Einzelfall, manchen ist das gleichgültig, aber wir haben eben viele Menschen, denen ist das nicht gleichgültig. Die leiden darunter. Das halte ich für ein geistliches Bedürfnis, echtes. Und das muss zumindest angeschaut werden, man muss es sehen können. Deswegen wird hier, auch für die kritisch das anschauen, muss ein Weg gezeigt werden. Hier geht es nicht um leichtfertiges Zulassen. Hier geht es nicht um Gleichgültigkeit und Relativismus. Im Gegenteil. Aber um Öffnung und deutlich machen, hier geht es um euer geistliches Heil und euren Hunger nach der Eucharistie, euren Hunger nach Christus. Den nehmen wir ernst. Darum geht es.
Herr Obmann.
Ralf Obmann, Radio Horeb. Ich möchte nochmal auf Kirche und Geld zurückkommen. Und zwar, wir wissen ja alle, dass wir gerade in einer Niedrigzinsphase sind. Jeder, der Geld anlegt, weiß, wie schwierig es ist, Rendite zu erwirtschaften. Aber die Kirche muss natürlich auch Rendite erwirtschaften, um ihre Renten zu sichern. Da würde mich interessieren, gibt es da in Bezug auf Anlageformen irgendeine Handreichung oder einen ethischen Kodex, in welche Anlagen die Kirche investieren sollte oder darf?
Unbedingt. Das halte ich dringend für notwendig und ich hoffe, dass das alle haben. Wir haben ja ein gemeinsames Dokument mit dem CDK verabschiedet damals, vor einigen Jahren schon, ethisches Investment in der Kirche. Ich habe das auch übersetzen lassen, habe es in Rom auch verteilt, weil wir dort auch in unserem Wirtschaftsrat natürlich ähnliche Punkte haben. Es ist ein komplexes Feld auch. Natürlich ist eine Pensionskasse etwas anderes als eine Akademie, die eine Stiftung ist und Kapital anlegen muss. Da sind wir keine Fachleute, aber es muss Kriterien geben, natürlich. Die muss man auch immer wieder überarbeiten. Das geschieht bei uns im Bistum, das geschieht in allen Bistümern. Das ist auch ein Prozess. Manchmal verändern sich Dinge, da muss man wieder hinschauen. Aber es ist ganz klar, ethische Regeln müssen im Blick sein. Es kann nicht sein, dass man sagt, High Profit, und dann ist es uns egal, wo das Geld angelegt wird. Es ist eine hochethische Aufgabe. Und das ist absolut notwendig. Und das wäre verheerend, wenn das nicht erfolgt. Dass dann die Einzelnen möglicherweise auch nochmal Differenzen haben, das halte ich nicht für so schlimm. Ich habe mich früher im Lehrstuhl damit beschäftigt. Das ist nicht so ganz einfach. Nicht eine Kirchenbank oder eine, wie gesagt, eine Genossenschaftsbank und Pensionskassen, es ist unterschiedlich. Aber es muss klar sein, es ist nicht gleichgültig. Es müssen klare Kriterien da sein. Es ist schwierig geworden, das weiß ich. Wir haben ja unsere Diskussionen auch um unsere Zusatzversorgungskasse oder auch in Rom, die Pensionskasse. Je weniger Zinserträge, umso eher ist die Neigung, in Spekulationen hineinzugehen. Das ist natürlich auch insgesamt so. Da muss man aufpassen. Das ist ganz klar. Und an sich war ja eine große Regel, konservative Anlage, ethische Anlage, Nachhaltigkeit. Das ist eigentlich das, was man so allgemein sagen kann. Und da muss man sehen. Aber auch damit, das ist unsere Erfahrung, aber jetzt fragen Sie jemanden, der jetzt nicht in allem da ein Fachmann ist, sich vielleicht etwas mehr damit beschäftigt hat, früher jedenfalls als andere. Es ist auch damit, eine Rendite zu erwirtschaften. Vielleicht nicht die höchste, aber es ist möglich. Jedenfalls mehr zu erwirtschaften als einfach Minuszinsen.
Frau Einig, ich habe Sie im Blick, komme ich rüber.
Regina Einig von der Tagespost in Würzburg. Ich möchte noch einmal rückfragen zur Handreichung, was die konfessionsverschiedenen Ehepaare angeht. Herr Kardinal, Sie haben eben vom Hunger nach Christus gesprochen. Im Text selbst ist von einem schwerwiegenden geistlichen Bedürfnis die Rede und auch vom Fall, dass der evangelische Ehepartner den katholischen Eucharistieglauben teilt. Sprechen all diese Indizien nicht für eine offene Einladung zur Konversion? Oder beziehungsweise welche Kriterien würden denn dann gegen eine Konversion sprechen?
Das spricht nichts gegen eine Konversion. Aber das ist ja Sache des Einzelnen. Das ist Sache des Einzelnen. Ich kann ja nicht einfach ihm das vorschreiben. Hier geht es darum, das ist selbstverständlich. Wir uns freuen, wenn jemand der katholischen Kirche beitritt. Das ist doch gar kein Thema. Und umgekehrt ist die evangelische Kirche auch froh, wenn jemand evangelisch wird vielleicht. Also das ist jetzt überhaupt nicht das Thema. Sondern wir freuen uns. Aber was ist mit denen, die es aus unterschiedlichen Gründen den Schritt nicht tun können und wollen? Respektieren wir diesen Schritt oder nicht? Und deswegen kann man das nur im Einzelfall lösen. Das ist doch der Punkt. Es gibt keine generellen Lösungen hier. Es ist eine Frage, wie kann ich auf den Einzelnen mit seiner Situation eingehen und nicht wieder Regeln schaffen und generalisieren. Das ist eben nicht möglich. Das ist ja eine Intention des Textes.
Ich komme gleich zum linken Block rüber. Herr Wölfel noch.
Christian Wölfel, KNA. Ich habe eine Frage zu den Hamburger Schulen. Hat der Hamburger Erzbischof nach finanziellen Hilfen verlangt? Und wenn ja, kann er sich da Chancen drauf ausrechnen?
Nein, er hat keine Hilfe finanziell erbeten. Er hat klar gesagt, es ist ein Strukturproblem, jetzt kein Finanzproblem. Er ist auch etwas früher heute gefahren, um Gespräche zu führen. Er hat uns berichtet über die Situation, dass eben hier eine Überschuldung da ist, die im Wesentlichen daher rührt. Wir sind hier jetzt nicht involviert, wir haben das nicht zu beurteilen, aber Das klingt alles sehr plausibel. Er hat das sehr gründlich überprüft. Jetzt werden viele Gespräche weitergeführt. Was kann man tun? Welchen Plan kann man auflegen, um die Schulen weiterzuführen, um das Bistum aus dieser Schwierigkeit herauszuführen? Die grundsätzliche Frage der Solidarität, von der ich eben gesprochen habe, das muss man ganz intensiv besprechen. Aber das geht nicht, indem man einfach sagt, es ginge hier einfach um Geldüberweisungen. Das hat er auch klar gesagt, das ist selbstverständlich. Es muss erstmal ein Plan und eine Analyse, ein Strukturplan, und das ist ja noch nicht der Fall. Also nein, das haben wir nicht besprochen. Das gilt auch für das Bistum Eichstätt. Der hat auch berichtet, das steht, glaube ich, jetzt im Bericht gar nicht drin, aber es ist ja klar, dass wir hier in Eichstätt auch einen Bericht des Bischofs von Eichstätt über, aber das ist ein laufendes Verfahren, da kann man ja sowieso jetzt nicht sagen öffentlich.
Herr Lassive?
Nochmal zum Thema konfessionsverschiedene Paare. Haben Sie sich auch mit der reziproken Situation beschäftigt, also mit einem katholischen Ehepartner, der aus dringenden geistlichen Gründen bei einem lutherischen Pastor zum Abendmahl gehen will, was ihm ja nach Stand der Dinge heute auch nicht gestattet ist?
So ist es.
Gilt das auch dafür?
Nein, das haben wir ja nicht, was geschrieben haben. Was wir geschrieben haben, haben wir geschrieben. Das andere wurde nicht besprochen. Das war unser Thema. Das andere ist ja bekannt. Das ist ja geregelt im Katechismus auch und so weiter, soweit ich sehe. Aber hier ist ja, was die Gewissensentscheidung des Einzelnen angeht, das ist nochmal was anderes. Aber wir haben da jetzt hier keine Diskussion darüber gehabt, was ist in dem anderen Fall. Es war die Diskussion gestellt, wie sieht es aus mit den konfessionsverschiedenen sakramentalen Ehen. Das war der Ausgangspunkt der Diskussion. Also der Kanon 844 sozusagen. Die Evangelische Kirche hat keinen Kodex, hat das nicht.
Ingo Brückenjürgen, Domradio.de, Herr Kardinal, ich packe da auch nochmal an bei den theologischen Kopfarbeiten, die den Einzelfall dann vorzeigen. Sie haben gesagt, pastorale Handlungsanweisungen, die für die Seelsorge in erster Linie gelten sollen. Gehen Sie davon aus, dass, Sie haben gesagt, mit sehr, sehr breiter Mehrheit ist das entschieden worden, dass es dann nachher auch an allen Bistümern diese Handreichung gibt und dass sie überall verteilt werden und dass sie überall gelten?
Recht kann nur der Bischof in seinem Bistum setzen. Das muss jeder selbst entscheiden. Wir machen hier von der Bischofskonferenz eine pastorale Handreichung, keine Regelung, eine Handreichung. Wir haben keine Gesetze zu setzen, sondern das wird veröffentlicht und jeder kann es lesen und dann wird es rezipiert. Ich denke nicht, das Arbeitsrecht war etwas anderes, weil wir da Rechte gesetzt haben auch, beziehungsweise Recht setzen mussten, das musste umgesetzt werden. Hier muss jetzt keine Umsetzung erfolgen, weil hier keine Rechtstexte sind, sondern pastorale Orientierung gegeben werden, unter welchen Bedingungen ein Seelsorger hier im Blick auf den Kanon handeln kann. Und ich denke, dass das hilfreich ist und auch, wie gesagt, von der überwältigenden Mehrheit der deutschen Bischöfe anerkannt wird. Ich weiß ja auch nicht, ob alle Pfarrer dann das übernehmen. Das wissen Sie ja nie, nicht? Das können Sie ja auch nicht wissen, wie jetzt einzelne Pfarrer damit umgehen. Das können Sie ja nie wissen. Wir haben unsere Verpflichtung gesehen darin, den Pfarrern, die uns ja immer wieder fragen, das erkenne ich ja aus dem eigenen Bistum, die nicht alleine zu lassen, sondern zu sagen, ja, wir machen uns Gedanken, wir lassen euch nicht alleine da im Regen stehen, sondern wir geben euch Hinweise, wie man ordentlich damit umgehen kann. Das ist unsere Aufgabe als Bischöfe und das tun wir mit einer intensiven Debatte, gründlich geführten Debatte und das legen wir euch vor. Ich denke, da haben wir unsere Pflicht jetzt getan.
Der Donaukurier, schneller.
Sie haben sich auch mit der Katholischen Universität beschäftigt. Die Bayerische Bischofskonferenz zahlt ja schon mehr, als es konkordär vorgesehen ist. Ist da irgendwann mal zu erwarten, es gibt ja die Forderungen aus den Ad Limina-Besuchen bei den Päpsten, dass sich die Deutsche Bischofskonferenz dann in irgendeiner Weise engagiert?
Ich werde mal mit dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz sprechen. Irgendwann. Wir haben damals in der Bayerischen Bischofskonferenz gesagt, erstmal machen wir unsere Hausaufgaben, ehe wir die große Trommel rühren nach Bonn hin. Und das haben wir eigentlich jetzt in der letzten Zeit ganz gut hinbekommen. Sowohl was die Forschungsmittel angeht, wie auch eine Neuausrichtung. Denken Sie an das Institut Ethik im Journalismus, die Kooperation. Denken Sie an das Zentrum für Migration, also den Forschungsschwerpunkt da. Die Evaluation, die durch den Wissenschaftsrat erfolgt ist, der Theologischen Fakultät, der Wirtschaftswissenschaften hier in Ingolstadt. Also wir sind da gut in Fahrt. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht, dass man vielleicht dann auch noch im Rahmen der Gesamtdiskussion darüber, wie wollen wir als Kirche in Deutschland uns positionieren, welche Schwerpunkte wollen wir setzen. Das hängt ja auch mit der Frage hier zusammen, Solidarität, wie arbeiten wir zusammen. Nicht nur kommt der Wind so scharf uns entgegen, dass wir eine Hütte suchen müssen gemeinsam und Schutz suchen, sondern wo wollen wir denn mal hin und was ist eine gemeinsame Aufgabe? Das ist ja ein wesentlicher Punkt auch bei der Strukturreform des VDD. Da kann man das dann einfügen und sagen, ist das eine gemeinsame Aufgabe, Wissenschaft zu betreiben und ist das Instrument katholische Universität vielleicht eins, was wunderbar zu uns als katholische Kirche in Deutschland passt? Oder das Thema Berlin haben wir ja auch gehabt und andere Punkte. Aber da ist jetzt erstmal die Diskussion notwendig. Stellen wir uns neu auf, was die Strukturen angeht, um auch schneller entscheiden zu können und auch besser sehen zu können, welche Prioritäten wollen wir uns vornehmen als Kirche in Deutschland. Und dann kann ich mir das, dann wird der Vorsitzende der Freisinger Bischofskonferenz mit dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz wieder ins Gespräch treten.
Vielleicht darf ich doch ergänzend hinzufügen, in Ziffer 13 schreiben wir das ja auch, dass Kardinal Wölk hier als neuer Vorsitzender der Kommission Wissenschaft und Kultur mit den Kommissionsbischöfen an der Uni in Eichstätt war. Und das war, wie er uns erzählt hat, ein ganz guter Besuch, der am Dienstagabend dort gehabt hat. Herr Bierl.
Alles Bierl, St. Michaelsbund. Herr Kardinal, in Ihrem eigenen Bistum haben Sie ja die HGB-konforme Buchhaltung schon eingeführt, um eine größere Finanztransparenz gewährleisten zu können. Ich wollte wissen, was hat denn das auch bewirkt? Was hat das auch in den Köpfen vielleicht ausgelöst? Und wie kann man diesen Weg vielleicht auch noch weiter entwickeln und fortschreiben?
Ja, da müsste ich jetzt meine Fachleute auch noch dazu holen. Ich habe das natürlich angeregt und begleitet, aber in allen Schritten ist jetzt der Bischof nicht kompetent. Nur, wir haben diskutiert damals und uns war klar, im Erzbistum München und Freising, es muss hier der Schritt gewagt werden. Das hat ja mehrere Millionen gekostet. Das hat ja viele dann eben auch davon abgehalten, es doch dann zu wagen. Nicht? Das wird ja von vielen, auch in den Medien, völlig unterschätzt, was das bedeutet, eine solche erste Eröffnungsbilanz mal aufzumachen. Für das Bistum. Das heißt, wir reden ja noch nicht von den Pfarreien. Bei uns jedenfalls noch nicht. Das ist nochmal ein weiterer Schritt, wie das gehen soll. Aber irgendwann wird das sicher auch kommen. Und es hat dazu geführt natürlich, dass wir jetzt wirklich transparent sind und die Diskussionen haben gezeigt, es gab keinerlei negative Resonanz darauf. Zwar wurde dann gelegentlich gesagt, wie so viel, also man sieht dann eine Endhausnummer, aber jeder, der ein bisschen reingucken kann in die ganzen Unterlagen, sieht, dass das auch eben bezogen ist auf Aufgaben und dass man nicht einfach sagen kann, diese Hausnummer sei sozusagen das Spielgeld des Kardinals, um was weiß ich alles Mögliche zu inszenieren. Also es hat eher gut getan. Das war meine Überzeugung. Ich war in Sorge natürlich, als das erste Mal diese Eröffnungsbilanz da war, vor 2 Jahren. Aber es ist wirklich gut aufgenommen worden und als Beitrag gesehen worden. Die Kirche zeigt, was sie hat. Er hat Strukturen aufgebaut, die Stiftungsstrukturen dann, auch mit wirklichen Fachleuten, mit Hauptamtlichen. Unsere Aufsichtsorgane werden auch bezahlt. Das ist ja auch wichtig, nicht? Also dass man auch bei allem Ehrenamtlichen aber doch auch sagt, es ist wichtig, dass wir hier eine objektive Sicht haben, keine Abhängigkeiten sind. Das ist ja alles in anderen Bereichen auch überall gewesen, aber es verändert sich und ist ein neues Bewusstsein dafür da. Und das hat eher geholfen unter dem Strich, würde ich wirklich sagen. Und deswegen muss man weiter sehen, das ist jetzt zweite Mal, dritte Mal, wie kann man jetzt weiter voranschreiten? Da muss ich mit meinen Leuten mal reden, wie jetzt die nächsten Schritte sind im Blick auf die anderen. Wir haben den bischöflichen Stuhl, da ist es schon. Das ist das Kapitel, glaube ich, fehlt noch. Und so weiter, das sind noch einige Punkte. Aber das ist nicht mehr gravierend. Im Blick auf das Gesamte ist eigentlich alles erfolgt, was das Bistum angeht.
Herr Kreiner.
Kreiner, Stuttgarter Zeitung. Die Frage bezieht sich auf die Finanzen zunächst mal. Wie findet man in der Kirche eigentlich loyale Finanzexperten? Wenn man sich die Beschuldigten im Bistum Eichstätt anschaut, dann waren mindestens 2 von den 3 waren ja ausgewiesene Finanzexperten und 2 haben diese Schurkereien betrieben. Der eine hat sich, ja, wie er sich ausgekannt hat, wissen wir nicht so genau, aber war früher im früheren Leben auch mal Caritas-Direktor, hätte sich jetzt auch mit Finanzen auskennen müssen, obwohl es, sage ich mal, ein Geistlicher war. Also externe Finanzexperten helfen nicht immer, sind unter Umständen das Problem. Wie findet man Finanzexperten, die loyal sind? Und zweite Frage ist, bezieht sich denn, soll sich diese Gruppe, die sich beim Verband der Diözesen Deutschlands bilden wird und so weiter, soll die sich irgendwie auch mit der Ligabank beschäftigen? Muss da auch irgendwas gemacht werden in Sachen Transparenzanlagen, was weiß ich, Solidarität?
Ja, wie findet man loyale Mitarbeiter? Das ist eine Frage an jede Organisation. Das ist selbstverständlich. Wie mache ich Personalauswahl, Wahl, Assessment Center? Das habe ich in Rom auch selber mitgemacht. Also was Laien angeht, Priester angeht. Wir haben uns natürlich auch da gewöhnen müssen, stärker gewöhnen müssen an professionelle Standards der Personalauswahl. Und ich kenne einen, ja, der Onkel war Messner und so weiter. Ich sage es mal ein wenig salopp. Das war im politischen Feld vielleicht auch, in anderen Organisationen auch. Dann werden die Kriterien des Kennens oder der Nähe zu der Organisation sozusagen wichtiger als die Qualifikation. Und das kann nicht gut gehen. Beides ist wichtig natürlich. Das ist der erste Punkt. Die Loyalität kann gespielt sein, kann echt sein. Die überwältigende Mehrheit unserer leitenden Mitarbeiter ist natürlich loyal. Da ist ja nicht, da ist überhaupt kein Zweifel dran. Das ist der eine Punkt. Also wie wähle ich aus nach den Kriterien der Professionalität, der sozialen Kompetenz? Was brauchen wir als Kirche? Geht das mit einem Gespräch? Oder ich treffe mich mal zum Kaffee mit dem? Ich kenne einen, der kennt einen. Oder wird er 3-4 Mal Assessment Center und das und jenes gemacht, um rauszukriegen, wer ist der Beste und der Beste wert ist? Das sind die Punkte. Also da, das gilt für alle Organisationen. Das ist die Kirche, heißt es nichts Besonderes. Anderer Punkt ist, wie wird kontrolliert? Das ist ja der Punkt. Das eine ist die Auswahl der Personen. Aber wie werden die Kontrollinstanzen, wie werden die aufgebaut, dass wirklich da, wo Fehler passieren oder wo jemand bewusst etwas falsch macht oder mit einer Energie, kriminellen Energie ist, wie kann man dafür sorgen, dass die Kontrolle gewährleistet ist? Vier-Augen-Prinzip, von der Pfarrei angefangen, durchgezogen auf jeder Ebene. Und so weiter. Das gilt nicht nur für das Bistum. Das gilt auch für die Pfarreien. Immer hinschauen. 4 Augen. 100%ige Sicherheit bekommen Sie nie. Aber Sie bekommen eine relativ hohe, wenn Sie diese Sicherungsinstrumente einbauen. Und nicht immer ist das erfolgt. Ich habe hier aber keine Beurteilung über Bistümer, über Eichstätt, kann ich überhaupt nichts sagen. Ich rede nur allgemein, wie man das verhindern kann. Oder versuchen kann, es zu verhindern. Und das muss man zumindest im Blick behalten. Und das ist Verantwortung auch uns, von uns Bischöfen oder Generalvikaren oder den Personalverantwortlichen, entsprechend zu schauen, wie werden Personalauswahlgespräche und wie wird Trainee und Headhunting und was auch immer betrieben, um die Leute an die Spitzenpositionen zu bekommen, die notwendig sind für die Arbeit.
Herr Knoller? Achso, die Liga.
Ah, ja, hier die Liga gehört hier nicht in dieser Reihe. Wenn wir im Rahmen des Verbandes uns der Finanz- und Vermögensfrage stellen, dann gilt genau das, dass man zunächst schaut auf die Transparenz, und damit ist Kontrolle ja schon mitgemeint, und zwar für die Bistümer und Erzbistümer. Das ist zunächst einmal der Fokus. Dann die Steuerung und die Solidarität. Ich habe das ja anfangs des Treffens auch hier schon gesagt. Es müssen die Solidarstrukturen innerhalb der Kirche in Deutschland einfach fortentwickelt werden. Es gibt da gute Erfahrungen, aber man muss sie fortentwickeln. Und das ist einer der 3 Schwerpunkte, die jetzt in diesem Vermögens- und Finanzbereich gestellt sind. Aber eben Fokus sind die Bistümer.
Ja, die Banken sind ja nicht...
Kirchenbanken und auch...
Ja, je nachdem. Die Ligabank ist ja praktisch Eigentum des Klerusvereins in Bayern. Das ist ja nochmal... Ein eigener Verein. Da gilt ja dann eher in diesen Bereichen auch, die müssen sich Schritt für Schritt den BaFin-Strukturen ja anpassen, die Aufsichtsgremien, die gehören ja zu den Genossenschaftsbanken, die wiederum Aufsichtsorgane haben, ob die Aufsichtsgremien dann kompetent besetzt werden. Das ist natürlich viel strenger, als es vor 20, 30 Jahren war. Also es gibt ja keine Banken mehr der Klasse, wo also Aufsichtsräte sitzen können, die im Grunde gar keine wirtschaftliche Formation und Bildung haben. Darauf liegt, soweit ich weiß, die BaFin größten Wert. Das hat sich alles intensiviert. Nicht nur im Bereich der Kirche direkt.
Herr Aufsichtsorgane. Knoller, bitte.
Ja, Alois Knoller, Augsburger Allgemeine. Herr Kardinal, die Bischofskonferenz möchte den Strukturbeitrag für die ostdeutschen Diözesen allmählich abschmelzen. Heißt das, dass Sie sich damit auch die Luft verschaffen, um auch westdeutschen Diözesen womöglich dauerhaft unter die Arme zu greifen? Und wenn ja, wo wären denn die notleidenden Regionen zu suchen? Und die andere kleine Frage noch, bezieht sich denn die Handreichung bezüglich der konfessionsverschiedenen Ehen nur auf das Forum Internum oder muss so eine Entscheidung dann auch bekannt gegeben werden oder sollte sie bekannt gegeben werden in der Gemeinde zum Beispiel?
Das ist, glaube ich, nicht nötig, aber es ist nicht Forum Internum in dem Sinne, dass es verschwiegen werden soll. Das ist ja ähnlich, denke ich mal, auch wie die Frage der Wiederverheiratung Geschiedenen. Also das ist zwar eine Sache, die eben nur auf den Einzelfall hin geregelt werden kann, aber die Leute können wissen, dass dieser Einzelfall geregelt wurde, aber nicht plakativ sozusagen im Fahrbrief verkünden wir mal, wer ab jetzt beim Pfarrer gewesen ist und hat sich das genehmigen lassen. Ich denke, die Gemeinden sind sensibel genug, um das zu verstehen. Wenn sie wissen, um was es hier geht, dann werden sie auch verstehen, wie das dann im Einzelnen gehandhabt wird, aber keine Liste.
Ja, zu dem Strukturbeitrag kann ich zu dem eben Gesagten noch ergänzen. Klar, der Strukturbeitrag für die Bistümer jetzt der Region Ost, wie wir sagen, in den neuen Bundesländern, der war ja vereinbart so eingerichtet, dass er weniger wird. Das ist jetzt nicht eine Neuerung, sondern der wird über lange, lange Jahre seit der Wende geleistet, von West nach Osten. Und es ist vereinbart, dass er weniger wird. Aber auch jetzt nicht deswegen, weil man dringend Geld braucht für die neuen Armen im Westen, sondern das ist so verabredet. Und wenn ich eben so allgemein gesagt habe, die Strukturhilfe und die Neuordnung der Solidaritätsstrukturen steht an, dann kommt das als neues Thema dazu. Ich glaube, es leidet keinen Zweifel, dass weiterhin wie in der Vergangenheit Finanzströme von West nach Osten gehen. Aber wir führen ja darüber Gespräche, wie das Ganze neu geordnet werden kann, in dem Sinn, dass möglicherweise eben auch solche, die jetzt besonderer finanzieller Hilfe bedürfen, auch in Zukunft verabredet für eine gewisse Zeit eine Hilfe bekommen. Und davon nochmal unabhängig ist die Frage, wie organisiert man eigentlich richtige Notlagen, wie sie hin und wieder gegeben sind. Großes Beispiel war das Erzbistum Berlin und waren der Deutsche Orden. Vor etlichen Jahren. Das sind aber dann sozusagen Krisen und Notlagen außerhalb des normalen Gefüges.
Wir haben ja einen Sparbeschluss im Rahmen des VDD gefasst damals, als eigentlich absehbar war, dass die Einnahmen sinken würden. Sie sind da nicht so gesunken, sagen alle, was auch stimmt. Langfristig bleibt es bei der Prognose, dass die Mittel nicht einfach stetig steigen werden. Aber wir sind in einer Situation, wo wir doch neu diskutieren, wie kann also der VDD so arbeiten, dass wir auch die gemeinsamen Aufgaben gut identifizieren. Da sind wir in einer neuen Debatte, glaube ich. Ob zu diesen gemeinsamen und wie Aufgaben auch gehört sozusagen Solidaritätsfonds oder wie machen wir gemeinsame Hilfe, wird man auch diskutieren jetzt noch einmal. Das andere ist der Ost-West-Ausgleich war ja gedacht, wie eben in der öffentlichen, im öffentlichen Bereich auch, Solidaritätszuschlag, das ist ja etwas parallel. Wir wollen natürlich, dass die Bistümer irgendwann selbstständig sind und nicht durch die Hilfe anderer da sind. Und das ist natürlich auch nicht so ganz eingetreten, wie man das gedacht hat. Man hat gedacht, es gibt viel stärker noch eine Wanderung von West nach Ost. Es wird eine andere wirtschaftliche Entwicklung geben in manchen Bereichen. Das ist aber nicht alles so eingetreten, wie Sie selber wissen. Und die Kirche lebt inmitten der Gesellschaft. Und deswegen wird man auch schauen, wie kann dieser Ausgleich weiterlaufen und wie hoch kann er sein. Da kann ich nicht absehen, die Diskussion. Wir werden diskutieren darüber, oder?
Ja, es gibt, wurde ja eben erwähnt, es gibt eine Arbeitsgruppe innerhalb des Verbandes, die sich mit der Zukunft des bisherigen Strukturbeitrags auseinandersetzt und andere Komponenten dazu tut. Das ist... Ja, ist im Gang.
Ja. Herr Lassibis, Sie hatten sich nochmal gemeldet.
Ja, noch eine Frage zur Personalie Kardinal Wölki. Herr Kardinal Marx, was hat denn Ihren Kölner Amtsbruder dazu bewogen, jetzt doch die Leitung einer Kommission zu übernehmen?
Ja, es war die Diskussion, die sich ergeben hat. Er hatte mich angerufen und auch Bischof Genn hatte mit mir gesprochen, dass eine intensive Zusammenarbeit, so schien mir, von den beiden gewünscht wurde im Blick auf 4 und 8. Also 4 ist die Kommission für geistliche Berufe und damit natürlich auch in gewisser Weise für theologische Fakultäten, Ausbildungsstellen, Priesterseminare, und die Diskussion ist ja auch im Gange. Und eben die Kommission 8, die ebenfalls natürlich die Universitäten und Ausbildungsstellen hat. Und das war eine Idee, dass das doch besser wäre, wenn hier eine Verzahnung ist und auch eine ständige Repräsentanz im Ständigen Rat. Aber ich darf noch mal unterstreichen, und das ist natürlich zu begrüßen, also wenn der Kardinal das übernimmt und damit auch dem neues Gewicht geben will. Aber ich möchte sehr, sehr unterstreichen, wie der Weihbischof Hecke das großartig gemacht hat. Sich sehr, also es gibt überhaupt keine Bedenken gegenüber der Person, sondern er hat das wirklich mit großem Engagement übernommen, als wir damals nicht sofort eine Lösung finden konnten. Und er war auch für die ganze Amtszeit gewählt. Ist jetzt als Stellvertreter natürlich bereit, intensiv weiter mitzuarbeiten. Aber das möchte ich doch nochmal klarstellen, dass er hier das wirklich großartig gemacht hat.
Herr Kreiner mit der letzten Frage, bitte.
Eine Frage noch zu Osteuropa, Ost und West, die mit einer Lunge, zwei Lungenflügel atmen müssen, wie der Johannes Paul II. Gesagt hat. Es gab keinen gemeinsamen Studientag mit den Ostbischöfen. Ist im Augenblick nicht die Stimmung danach? Ist ein solcher angepeilt? Denkt man, dass es gar nicht hinhauen wird in dieser aufgewühlten Atmosphäre zurzeit?
Na, ich glaube, dass ein Ergebnis war, dass wir wollten einmal jetzt unter uns mit Fachleuten sprechen, einfach, es ist natürlich kommuniziert worden dort, in der deutsch-polnischen Kontaktgruppe hat man über die Tagung gesprochen, das ist klar. Und dass man jetzt überlegt, wäre so etwas, was wir jetzt gemacht haben, das war so eine Idee, die ich eingebracht habe, zusammen mit Bischöfen aus Osteuropa denkbar. Dass wir also als Bischöfe auch mal hören, Experten aus Ost und West haben, die ein bisschen die Situation vor Ort in Ungarn, in Polen, in Rumänien, in wo auch immer auf den Punkt bringen können und wir zuhören. Also ich denke, der nächste Schritt wird sicher wieder sein, in einen intensiveren Dialog auch mit den Bischöfen vor Ort einzutreten. Im Rahmen von Renovabis wird das ja sowieso jedes Jahr gemacht. Wir haben ja jedes Jahr den Kongress, wo viele, viele Bischöfe aus Osteuropa kommen. Da ist das Thema auch immer wieder gewesen. Ich habe schon über Europa referiert, auch heftige Diskussionen. Im Rahmen der Comice erlebe ich das ja auch, die Diskussionen. Übrigens wird ja jetzt Bischof Overbeck Vertreter der Deutschen Bischofskonferenz auf der europäischen Ebene sein und kann uns dann auch berichten darüber. Nein, aber Sie haben recht. Das war jetzt eine bewusste Sache, mal unter uns zu diskutieren. Und ich glaube, es wäre nicht gut gewesen, jetzt schon eine solche Diskussion zu führen, auch in dem breiteren Kreis, sondern als Vorbereitung für den Dialog und als Vorbereitung darauf, dass wir jetzt andere Formen vielleicht auch noch wiederfinden eines Miteinanders mit den Bischöfen und mit der Kirche von dort.
Vielleicht darf man noch ergänzen, die Kommission für weltkirchliche Fragen, die Kommission 10, hat ja in ihrem Arbeitsprogramm für diese neue Berufungszeit den Kontakt zu den ostmitteleuropäischen Ländern und Bischofskonferenzen als Arbeitsschwerpunkt. Und in gewisser Weise war das sozusagen eine Auftaktveranstaltung auf der Ebene der gesamten Bischofskonferenz. Und ja, man wird andere Instrumente auch anderer Kommissionen dazu tun. Aber die Richtung ist jetzt vorgegeben und wird besonders von der Weltkirchlichen Kommission dann bedient werden.
Aber Sie haben natürlich recht mit Ihrer Frage, dass das ist eine neue Situation. Es hat sich etwas verändert. Das ist überhaupt keine Frage, dass das so ist. Und dem nachzugehen, was sich verändert hat, ob das einfach nur ein Ost-West-Problem ist oder ein Problem einer neuen Zeit, der Zukunft der liberalen Demokratie, ein Problem der Identität, ein Problem der Theologie, ein Problem, es ist vielschichtig. Aber wir spüren, Kirche ist mit betroffen in diesen Diskussionen. Und da ist gar nicht so einfach, Antworten einfach dahin zu legen, sondern da braucht man Diskussion und Nachdenken.
Vielen Dank, Herr Kardinal Pater Langenthoff, für Ihre Antworten. Ich möchte noch zwei Dinge sagen. Die nächste Vollversammlung im Herbst, Ende September in Fulda, und die nächste Frühjahrsvollversammlung, das ist mal die spannende Frage, wo wir als nächstes hinkommen, in Lingen im Bistum Osnabrück. Das ist also weit im Norden für die hier im Süden sitzen. Noch einmal danke an das Bistum Eichstätt, danke an mein großartiges Team in Bonn und hier und danke an das Domradio für den Livestream. Dankeschön.
Sie hörten eine Wiederholung der Abschlusspressekonferenz der Frühjahrsvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz. Diese haben wir in der letzten Woche in Ingolstadt für Sie aufgezeichnet. Hier im Programm bei Radio Horeb geht es jetzt gleich weiter mit unseren Nachrichten und anschließend um 14 Uhr mit der Sendereihe Spiritualität.